So, ihr Lieben, dieses Mal geht es um die Abruzzen, genau gesagt um De Fermo. Dafür bin ich nach München zum Daniel ins 905. Und ja, wer den Daniel und mich kennt, der weiß, dass das Ganze dann nicht besonders seriös laufen wird, gerade angesichts der Tatsache, dass wir uns das nicht nehmen lassen haben, davor ein bisschen was zu trinken. Entsprechend klingt das Ganze dann, aber ich denke mal, so macht es auch ein bisschen mehr Spaß. Jedenfalls haben wir über die Abruzzen als Ganzes gesprochen, über De Fermo natürlich, über die Weine von De Fermo, über die Geschichte von Daniel, wo er Wein gelernt hat, wo er zuvor gearbeitet hat und seine Sicht der Dinge über Naturwein in der Gastronomie und noch ganz, ganz viel anderes. So oder so wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Durchhören und ich hoffe, es ist nicht nur witzig, sondern man kann auch ein bisschen was Informatives mitnehmen. Viel Spaß. Hallo Hase.
Hallo Bärchen.
Ja, stell dich doch mal kurz vor, Daniel.
Hello, ich bin der Daniel Kurosch aus München, Sommelier-Betriebsleiter im 905 in München und wir sitzen gerade in Schwabing auf der Parkbank.
Wir sitzen in Schwabing auf der Parkbank, weil der Daniel hat jetzt eigentlich Dienst und weil wir ein bisschen vorgetankt haben und das alles sehr unseriös wirkte, haben wir uns gesagt, wir sitzen im Park und saufen dort weiter und nehmen irgendwelche komischen Geräusche auf. Daniel, was machst du eigentlich? Wie kommst du zum Wein? Warum habe ich dich ausgewählt?
ja, auf jeden Fall wegen persönlicher Sympathien, möchte ich das mal sagen. Nee, was war das? Wildschwein? Wildsau? Ich bin seit mittlerweile 12 Jahren im Wein tätig. Das heißt, ich habe angefangen, eine Ausbildung zu machen als Hotelfachmann im Hotel Traube Thombach im Schwarzwald in Bayersbronn und habe da schon relativ früh gemerkt, dass mir der Wein sehr gut schmeckt. Also gesoffen habe ich davor auch schon, aber wollte das Ganze auf ein neues Level bringen quasi und habe dann ja, angefangen, mich dafür zu interessieren und hatte dann Glück, dass mich der Stefan Gast relativ früh eigentlich gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, in die Schwarzwaldstube zu kommen. Und das habe ich dann gemacht und dann bin ich eigentlich so ab dem dritten Layer war ich schon als Kommissommelier in der Schwarzwaldstube tätig. Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Danach dann als, eigentlich immer in Anführungszeichen Chef-Sommelier-Rolle, also immer schon die Wein-Einkaufverantwortung auch gehabt, Kalkulation, Pipapo und alles drumherum. Und da bin ich bis heute geblieben, mit eben dem Zusatz heute noch Betriebsleiter. Das heißt, ich habe noch ein, zwei, drei andere Sachen zu tun, aber darum geht es heute nicht.
Nee, darum geht es heute nicht, das stimmt. Wenn man dich ein bisschen kennt und ich würde mir mal zuschreiben, das tue ich, dann wirkst du jetzt nicht so wie der krass seriöse Sommelier, aber sobald man sich deine Vita ein bisschen anguckt, Traube Thombach, Schwarzwaldstube, das ist halt das Haus schlechthin, wenn es um Fine Dining und Top-Sommelerie geht. Das passt nicht so zu dir, der jetzt irgendwie gerade in Lederjacke und mit Beanie und mit Alkfahne vor mir sitzt. Das nee, der Dani ist hochgradig locker und einfach die Personifizierung des entspannten Sommeliers und ich glaube irgendwie auch so ein bisschen das Zukunftsmodell des Sommeliers. Ganz, ganz frech gefragt und vielleicht auch ein bisschen polemisch, was taugt dir denn mehr? Also gut, das ist ein bisschen schwierig, wenn du jetzt in der Position arbeitest, aber Spitzengastronomie wie Traube Thombach oder 905 Assi-Sommelier mit dem Hang zum fehlerhaften Wein. Nein, Quatsch. Also alles hochfeine Weine, ne?
Das ist sehr, sehr schwierig, weil mir geht, muss ich sagen, ab und zu schon dieses Fine Dining Service auf allerhöchstem Niveau, dieses sehr saubere, leise, vor allem leise Arbeiten, ja, geht mir ab und zu ab. Andererseits bin ich schon sehr froh, dass ich bei uns im Laden oder generell auch in den Läden davor eigentlich immer ich sein durfte. Und auch so meinen Charakter damit reinbringen durfte und konnte und habe das dann, oder ja, so ist es dann immer gewesen. Und bin da eigentlich ganz froh, dass es so, auch jetzt so ist. Wie gesagt, manchmal geht es mir so ein bisschen ab. Wenn ich dann mal im Tantris essen bin oder wenn man mal Fine Dining essen geht dann, und sieht, wie das alles funktioniert, alles wie im Uhrwerk, da ist nichts mit Zufall oder da ist...
ich glaube einfach, das Thema Food Pairing an sich ist, glaube ich, auch was ich so ein bisschen, weil ich habe ja nie in der gehobenen Gastronomie gearbeitet, aber ich finde so, wenn ich das, keine Ahnung, wenn man privat so rumsitzt und über Wein schwadroniert, dann ist Food Pairing schon sowas, wo ich am meisten Bock drauf habe. Also das reizt mich persönlich daran, aber andererseits ist es halt auch geil, einfach nur unprätentiös Wein einzuschenken und Scheiße zu labern, oder?
Absolut, genau. Also genau dieses Weinbegleitungsding ist halt was, wo man sich als Sommelier so ein bisschen auch beweisen kann. Auch Weine oder Stilistiken ausschenken kann, die vielleicht nicht in der Norm sind oder die nicht im alltäglichen Gebrauch stattfinden. Vor allem nicht bei Gästen, die eben so Sterne-Restaurants besuchen. Da möchte ich nichts, darf man das nie über einen Kamm scheren so. Aber an sich ist so das Publikum, die 3 Sterne, 2 Sterne essen gehen, schon etwas gesetzter, würde ich sagen. Die natürlich auch einen etwas konventionelleren oder etwas altmodischeren Weingeschmack haben und da natürlich dann mit unseren Empfehlungen so ein bisschen anecken könnten. Andererseits kann man so, finde ich, auch ja, am meisten punkten. Also einfach Gästen, die sich das niemals selber bestellt hätten, einen Wein auszuschenken, der dann zu dem Essen funktioniert, ist immer, ja, immer eine Offenbarung für den Gast und ein großes Lob dann auch für den Sommelier, wenn das so angenommen wird.
Ja, ich glaube, die Paula Bosch war ja auch mal bei dir und hat dich ziemlich abgefeiert. Also das, wer den das nicht kennt, die Paula Bosch ist, glaube ich, so mit die Koryphäe, was so dieses Oldschool Fine-Dining-Thema betrifft und war, glaube ich, auch die erste Frau in der Spitzengastronomie, die echt coole Weinkarten gestaltet hat. Und die hat den Daniel echt abgefeiert. Also da gab es einen Facebook-Post, der hat echt noch ein bisschen Runde gemacht. Da stand dann drin, dass er echt sich mit Wein auskennt, nicht nur mit Riesling, dass er einen Pferdeschwanz hat, dass er echt ein anständiger Typ ist und unkonventionell unterwegs ist. Ja. Nee, war der Grund, warum du hier bist. Also wir machen ja heute vorzugsweise das Thema Abruzzen. Wir besprechen das Weingut De Fermo aus den Abruzzen. Und das ist ja im entferntesten Sinne, also ich glaube, der Stefano, der die Weine macht, würde mir vielleicht ein bisschen widersprechen, aber es ist nichts anderes als Naturwein. Und ich finde, Naturwein fängt jetzt halt nicht langsam, findet schon lange statt in der Gastronomie, aber ich finde, du bist halt so einer derjenigen, die das schon so personifiziert und schon das Thema Naturwein irgendwie auch an die Leute ranbringt. Taugt dir das oder ist das einfach nur Zufall, weil es geil schmeckt?
Was taugt mir? Naturwein? Oder dass ich das den Leuten so gut hinstelle?
Sowohl als auch.
Habe nach der Schwarzwaldstube, als ich dann nach München gekommen bin, einfach nicht mehr das Kontingent und nicht mehr die Weinkarte gehabt, mit der ich eben in der Schwarzwaldstube arbeiten konnte. Das heißt eben mit den Top-Erzeugern aus den Top-Regionen, ne? Burgund, Bordeaux, Loire, Champagne etc. etc. Und musste mich da einfach selber so ein bisschen umdenken und habe dann, ich weiß noch, das erste, glaube ich, was ich überhaupt probiert habe, war so Christian Tschida und fand das wahnsinnig spannend, das sah lustig aus, es hat anders geschmeckt, als man das kannte und man hat vor allem zu Speisen, finde ich, extrem gut spielen können mit solchen Weinen. Und das Interesse eben in die Philosophie der Winzer oder in dem Fall des Winzers war so groß, dass ich mich da eben eingelesen habe, dahin gefahren bin, mir das angeschaut habe und eigentlich für mich selber entschieden habe, dass es der einzige Weg ist oder der für mich einleuchtendste richtige Weg, eben diese natur- oder biodynamische Herangehensweise an den Weinbau oder generell an die Landwirtschaft. Und so hat sich das weiterentwickelt. Dann habe ich eine Zeit lang echt viel, auch was ich mittlerweile sagen muss, viel fehlerhaftes Zeug getrunken, ausgeschenkt, verkauft, gekauft. Genau, aber das, glaube ich, war auch, weil ich sag mal, bis vor 5-6 Jahren einfach diese Naturweinwelt bis auf vielleicht ein paar Städte auf unserer Erde, also das so Dänemark, also Städte, Länder, Dänemark,
England, Klug,
K-L-U-K, insbesondere London, da war halt der Markt oder da waren die Sommeliers und eben auch die Gäste offen für Naturwein oder für Weine, die eben nicht im Raster, sondern absolut aus dem Raster fallen. Der Markt war da und in Deutschland hat sich so wirklich keiner rangetraut, ne? Weil lange Weinbautradition, Riesling und so weiter und so fort. Weil wir haben immer noch die gleichen Diskussionen, die wir teilweise vor 5 Jahren führen, mit eben den Trinkern, die halt klassisch trinken wollen. Ist ja auch alles in Ordnung, soll jeder machen, was er möchte. Aber sich ein bisschen Gedanken darüber, wie was erzeugt wird, wie was hergestellt wird, ist, finde ich, notwendig, nicht nur bei Wein. Und so war das für mich dann eben der ausschlaggebende Punkt, eine Weinkarte auch zu schreiben, die ja zu 80-90% aus eben Natur- oder naturbelassen biodynamischen Weinen besteht.
Ich habe auch die Phase mitgemacht, weil man hat sich wirklich an diesen Städten, die du gerade aufgezählt hast, so orientiert. Also sprich London, Kopenhagen, Stockholm, die ganzen Cuffs halt. Und fand das halt geil, was die Sommeliers dort gemacht haben, so edgy Zeug. Man war anders, ja, es war irgendwie so eine Attitude, die halt irgendwie gut rüberkam. Und ich finde irgendwie, das hat bei uns so auch negative Abgründe aufgezeigt, dass man alles abgefeiert hat. Hauptsache, es war trüb. Hauptsache, es hat gestunken und es ist irgendwie, keine Ahnung, es war funky.
Etikett, genau. Ja, genau.
Hattest du die Phase auch? Also ich hatte die massiv und ich greife mir da echt regelmäßig an die eigene Nase, weil ich habe damals bei mir in Stuttgart im Restaurant, in der Weinbar, immer auch ein bisschen versucht, den Leuten diesen Geschmack aufzudrängen. Das ist ja noch nicht ewig her, das ist jetzt 3 Jahre oder 4 Jahre her. Und das ist eine hochkonservative Stadt, anders als München, wie ich zum Beispiel jetzt finde, aus der Sicht. Die wollten halt immer Hirzberger und Knoll saufen und ich halt habe denen einfach immer Zeug eingeschenkt, was die nicht wollten. Und da hat man noch ein bisschen Demut gelernt. Hattest du die Phase auch oder ging es bei dir eigentlich so recht professionell durch und du hast die Weine auch so isoliert und sehr professionell bewertet?
Nee, also nichts, was ich mache, ist professionell. Also
ja, gut.
Nein, ich musste da auch einen Weg oder ich musste da auch meine Linie finden. Was ist wirklich gut und was ist nur freaky oder was ist nur funky? Das ist auf jeden Fall und auch immer noch ein Prozess. Also ich glaube, die Sensorik, die nimmt irgendwann ab, ja, ist klar. Aber wir lernen ja dazu und wir lernen sensorisch Sachen voneinander zu unterscheiden und vor allem eben im Fehlerbereich, ob es jetzt Volatile oder ob es die sagenumwobene Maus ist, meine ich von mir schon sehr, sehr gut zu schmecken, zu verkosten, ob der Wein fehlerhaft ist ja immer relativ, ne, bis zum gewissen Grad. Macht für mich der Weinfehler ja sogar die Genialität in so manchen.
Der Peter hat letzte Woche letzten Monat beim letzten Podcast auch gesagt, als wir Magula besprochen haben, ja. Also Weinfehler kann ja bis zu einem gewissen Punkt auch ein Stilmittel sein. Und ich zitiere ihn, Bordeaux wäre ohne Brett nie groß geworden. Und ich glaube, da hat er auch vollkommen recht. Also auch
nördliche Rhone, ne, haben wir auch genug Regionen, wo das Brett einfach das Stilmittel ist, wie du sagst, ja, absolut. Oder auch Volatile, ne? Also ja. Ich wusste bis vor 5-6 Jahren gar nicht, wie sowas riecht.
Es ist mein blinder Fleck, ohne Scheiß. Wenn wir heute Wein verkosten bei uns in der Winothek und sonst und unterwegs sind und die Jungs um mich rum, die sagen, boah, das ist nicht saufbar. Und ich sage, was ist denn los? Das ist doch gar nichts. Und weil ich weiß nicht, also klar, ab einem gewissen Punkt ist halt so volatile Säure, so flüchtige Säure, wie man auch sagt, schon hart penetrant, aber ich habe da echt eine recht hohe Toleranzschwelle, finde ich irgendwie.
Ja, ich auch. Also das heißt relativ hoch. Also wenn es im Wein integriert, wenn es eingebunden ist, kann das sogar genau das sein, kann das diesen Hint geben, einen Wein besonders zu machen oder besonderer zu machen. Genauso schnell geht es dann eben, wenn es halt dann 0,1 Milligramm zu viel ist, dann ist es halt nicht mehr genießbar oder je nachdem, wie es integriert ist. Aber ich war vor 2 Wochen bei Martin Goya in Bozen, Weingut Brandzeck, und wir haben was probiert, halt das ist gerade, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, ich glaube es ist irgendwie Weißburgunder 3 Wochen auf der Maische, und es hat gerade 1,2 Flüchtige, und ich sage aber, lass es noch stehen, ich denke, das wird in einem Jahr, halbes Jahr, ja, wird sich das auf jeden Fall etwas setzen, also wird sich das einfach mehr integrieren und dann wird es auch ein geiler Wein. Wir haben das gesehen bei uns mit Atimo, mit dem Wein. Ich habe das vor 1,5 Jahren oder vor einem Jahr beim Harti am Rebenhof probiert und es hatte so extrem volatil, aber ich fand es am Gaumen halt so lecker, also einfach lecker, einfach ein geiler Saufwein, das ist so richtig so
unreif. Wie Pfirsichsaft habe ich irgendwie so, also richtig, ja, so absurd fruchtig.
Unreife Ananas, Pfirsich, und der Wein jetzt es hat Volatile, aber es ist so in dieser Aromatik drin, dass es nicht, störlich, also es stört niemanden. Und das hat sogar die Frau Bosch getrunken letztens. Und dann hat sich eine Pulle nach Hause bestellt. Genau, sie hat eben eine Flasche Atimo getrunken. Das ist Malvasia Istarska, also ein Malvasia aus Istrien in Kroatien. Vom Filipe Koletnik. Und das ist schon für ja, Menschen, die normalerweise, also konventionell beziehungsweise normale, in Anführungszeichen, Weine trinken, ist das schon was zum Kauen. Aber ihr hat es anscheinend gut geschmeckt. Und ja, ich denke schon, dass sich der Geschmack generell ein bisschen geändert hat oder auch noch weiter ändern wird. Und dass der Geschmack sich weiter in die natürliche Richtung bewegen wird. Wenn man zum Beispiel auch beim Gemüse sieht, es gibt immer mehr Angebote für so krummes Gemüse zum Beispiel oder für reifes Biogemüse, das vielen Leuten vielleicht gar nicht schmeckt, weil sie einfach diesen Geschmack gar nicht kennen, weil man halt dieses hochgezüchtete Zeug im Discounter kauft. Ja. Und ich glaube schon, dass die Bewegung in die Richtung geht, immer wieder den Urgeschmack, wenn man das so nennen kann, aber den natürlichsten Geschmack suchen wir, und das ist dann auch der uns am besten tut, also der uns am wohlsten tut. Und
ist das auch ein bisschen euer Konzept bei der Arbeit, also 905, Bio oder halt nachhaltig und halt pur? Weil ich finde schon, das ist eine irgendwo auf eine Art auch einfach eine Produktküche, glaube ich, oder? Und halt auch auf den Wein bezogen, weil es geht ja vorzugsweise um Wein, oder?
Ja, es geht halt um neapolitanische Pizza und Wein. Das ist so der Slogan quasi. Das ist Geschwätz. Ja, absolut, natürlich. Nachhaltigkeit, Bio etc. ist ein Riesenthema. So mein Lieblingssatz zu den Gästen ist immer so nah wie möglich, so fern wie nötig.
Im Super bin ich gar nicht heim.
Ja, es gibt halt einfach Sachen, so wie so viel unseren Büffelmozzarella und so, den gibt es leider nicht in Traunstein oder in Niederbayern, sondern den müssen wir halt aus Kampagnen holen, ne? Geht nicht anders. Wir haben mal was versucht hier, da gibt es so einen Bio-Büffel-Menschen da irgendwo in in Brandenburger, ich weiß nicht genau, da kostet das Kilo Büffelmozzarella, ich kann es dir nicht genau sagen, einen Haufen Geld, und das kannst du nicht essen, das Zeug. Also es ist einfach nicht gut, also es ist nicht lecker.
Ich würde sagen, wir probieren was. Wir haben jetzt von De Fermo heute als erstes den Pecorino im Glas, eine hochgradig unterschätzte Rebsorte.
Das war eigentlich ein Käse, oder? Pecorino, dachte ich immer.
Das ist wie die Frage mit der Henne und dem Ei, was war als erstes da? Also meines Wissens, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber wahrscheinlich weißt du es auch nicht. ich glaube, Pecorino, also der Käse, war als erstes da. Und dann hat halt irgendein Winzer mal Wein gemacht und er hat halt einfach hart nach
Reichelkäse gerochen.
Und dann hat er gesagt, den nennen wir jetzt Pecorino. Also ein schöner Euphemismus für ungewaschene Schniedel.
Absolut.
Nee, Quatsch. Also Pecorino ist eine hochgradig unterschätzte Rebsorte. Ich finde, da gibt es so geile Geschichten, eben halt gerade in den Abruzzen. Wir kommen vielleicht nachher ein bisschen genauer noch auf die Abruzzen ein, weil das ist ein Anbaugebiet, wo richtig was abgeht.
Also ich dachte, hier geht es ums Brunzen.
Jedenfalls. Die Rebsorte, die ist sowas von dermaßen markant und unfassbar strukturiert. Und ja, wir probieren es jetzt einfach mal. Spuck wird nicht. Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut, ne? Mit markant und strukturiert. Oder was sagst du?
Ja, es ist halt, ich finde dann, also in der Nase hat jetzt vor allem der 20er, ich kenne das ja, glaube ich, schon aus 18, oder? 18, 19 hatte ich denke ich, schon.
Ja, ich glaube 18, also wir hatten 18 und wir hatten auch schon vereinzelt 17er Flaschen da.
Ja.
Das war halt, ja, das war damals natürlich auch jung, aber schon ein bisschen gereifter als das, was wir jetzt haben. Wir haben 20 im Glas.
Genau. Was ich sagen wollte, ist, dass 18 war, finde ich, viel weicher, es war viel sanfter und das hat jetzt eben, wie du sagst, richtig Struktur. Es hat hinten eine tolle Bitterkeit, was dem Ganzen eben so dieses Mundwässernde gibt. Es ist sehr, sehr, sehr um die Ecke gedacht, aber mich erinnert es sehr oft an Aligoté.
Ja, Aligoté ist super, super real, super real. Ja, und vor allem ist es halt noch ein bisschen stoffiger, habe ich so das Gefühl. Aligoté ist immer so ein bisschen Wässerchen. Ich könnte diverse Weinfreunde zitieren. ich mache es jetzt einfach Olli Haag, der sagt, Aligoté rückbauen oder Aligoté wird abgeschafft. Sehe ich jetzt nicht so drastisch, aber ich glaube, der könnte dann mit sowas Pecorino ganz gut was anfangen, denke ich. Also gerade wenn es von sowas kommt wie De Fermo, weil das ballert jetzt gerade richtig übel.
Problem beim Olli ist halt, dass er einfach schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist und vieles auch gar nicht mehr mitbekommt, was um ihn rum passiert.
Du meinst Senilität, oder?
Ja, genau. Deswegen möchten wir ihm den Fauxpas...
Senile Bettflucht ist kein Verbrechen.
Nee, aber das würde dem Olli auf jeden Fall sehr gut schmecken. Bin ich mir sicher. Ich habe wieder auf Oldenstall gemerkt, dass der Olli und ich sehr uns in vielen Sachen denken wir das Gleiche. Wir müssen uns eigentlich nur anschauen.
Er hat einen hervorragenden Weingeschmack, das kannst du sagen, was du möchtest. Ich kenne wenige Leute, die besser verkosten und alles rauf und runter gesoffen haben und deswegen auch ganz einfach gesagt richtig Ahnung haben. Ne?
Über Klamottengeschmack, da unterhalten wir uns dann das nächste Mal, Olli.
Sieht halt aus immer wie so ein vergessener Turnbeutel. Ja, also was erwartet die Leute, wenn sie jetzt Pecorino saufen von De Fermo, gerade den 20er, der ja im Paket ist?
Es ist in der Nase schon, man bekommt schon mit, dass es halt, das, finde ich, hat schon vielleicht was Florales auch. Es geht so ein bisschen in die Limetten-Zesten-Richtung, also nicht jetzt Zitrone, Limettenfrucht, sondern eher so die Schale. Mhm. Wie gesagt, wenn man's so... Ganz am Anfang würde ich immer sagen, hat auch so einen ganz leichten Touch Marihuana. Also ganz
bisschen. Ich kenne das.
Ja.
Also ich kann es nachvollziehen, ich weiß nicht, was er meint.
Ja, ich habe das mal gerochen vor langer Zeit. Und da ich ein sehr gutes sensorisches Gedächtnis habe, kann ich das natürlich jederzeit abrufen, diesen Geruch.
Ja, richtig.
Nee, aber es ist schon ein Kraftpaket. Ne? Also es hat schon richtig Power, auch in der Nase. Es ist jetzt nichts Zartes, Feines, sondern es hat schon richtig, richtig Bums. Am Gaumen ist es aber eben durch die Säure und die Bitterkeit extrem mundwässernd, drinkflowend, ein Bild von einem Pecorino, kann man sagen.
Ja, das trifft es ziemlich gut. Also ich stehe ja auf die... Ja, um den Bogen zu vorn zu spannen, wir haben vorher über diese Phase gesprochen, wo wir Naturwein alles abgefeiert haben, was irgendwie richtig volatil und abgespaced und völlig wirr und völlig trüb war. Und ich finde, das ist jetzt die Antithese dazu, weil du hast Naturwein, du hast dieses Raue, du hast dieses Gastige, was vielen Leuten nicht schmeckt, aber du hast halt eben auch diese kompromisslose Perfektion, dieses Cleane, dieses Klare und dieses Gastige auch trotzdem irgendwo, also wo du eine unfassbare Struktur hast durch eben diese bisschen Maischestandzeit, die man dem Ding ja gibt. Also das ist für mich ein Endstufenwein. Was soll man sagen? Also ich feiere das brutal ab. Und weil das so gut geschmeckt hat, machen wir Chardonnay gleich weiter. Weil
das ist ja so mein Favorite.
Ich sage immer, das ist der kühlste Chardonnay südlich der Alpen. Das ist kein Scheiß. Also das ist immer, man soll ja immer aufpassen mit so Lobhudelei bei Weinen. Also egal, ob man die jetzt verkauft oder nicht. Aber es ist halt so, dass du halt südlich der Alpen oder generell alles abseits von Deutschland, Österreich und Frankreich, Burgund und Jura, du findest nicht viel Zeug, was richtig clean, was richtig klar ist und frisch. Und deswegen habe ich den Wein immer schon extrem abgefeiert, obwohl ich schon komisch fand, dass halt jemand auch in den Abruzzen Chardonnay anbaut. Hat er ja aus dem Burgund mitgebracht, die Reben. Und
woher? Woher aus dem Burgund, weißt du das? Oder?
Ich glaube aus Kassel.
Grand Cru Kasseler Berge.
Grand Cru Kassel. Du hast halt kein Fett. Also das hat auch ein bisschen mehr so eine diffuse Säure, die ein bisschen außen vor steht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das ist schon ordentlich strukturiert wieder und halt ordentlich Spritz. Aber es ist halt wieder klar, ne? Und kalt. Es ist kühl. Ja. Weil also die Region, für die Leute, die es nicht kennen, jetzt speziell die Gegend, wo Stefano die Weine anbaut, bei Loreto Aprotino, das ist alles so am Fuße des Apennins, was ja mehr oder weniger der südlichste Gletscher auch Europas ist. Und das ist schon kühl. Du hast zwar auch so diese Winde von der adriatischen Küste hoch, aber an sich ist es ein recht kühles Klimat. Und so wie er dann halt arbeitet auf diese biodynamische Art und Weise, es ist ja auch Permakultur, wie er an die Sache rangeht, ist das schon unfassbar frisch dafür, dass man halt auch eigentlich auf gleicher Höhe wie Rom ist, nur halt auf der anderen Hügelseite. Wie taugt es dir?
Ja, ich finde, also man merkt schon, es ist ein bisschen diffus gerade noch. Es hat so ein bisschen was Krautiges in der Nase gerade. Aber im Gaumen hat man wieder dieses extrem klare, super feine Säure, die das Ganze extrem lange macht, aber nicht laut, sondern es ist super filigran, es ist super fein. Nase ist extrem, extrem zurückhaltend. Es ist gerade so ein bisschen die flüchtige Säure, finde ich, im Vordergrund. Mhm. Aber es ist halt extrem gut auch eingebunden. Das ist jetzt volatile Säure, die mich 0,000 stört.
Die ist da. Also die ist da, aber die stört halt gar nicht. In dem Fall reden wir wieder von Stilmittel, glaube ich. Also
da würden 80% der 50 Top-Sommeliers würden sagen, ist mineralisch. Na klar.
Wir belassen es, glaube ich, dabei.
Schneid mal raus, oder?
Nö. Nee, also wie gesagt, Chardonnay, kühl, frisch, klar, schlank vor allem. Also man hat schon Stoff, man hat schon Intensität, Dichte. Was hat das Alkohol? Hebt das mal an.
13.
13, ne? Das ist halt nicht so viel. Gerade in 18, 19 und 20 hat man gerade um Burgund, an der Côte de Beaune, hast du gerne mal Bourgognes, Chardonnays mit 14 Volt oder mehr. Und das finde ich halt schon eine andere Nummer. Und dann schafft er es halt trotzdem, so hochreifes Lesegut auf die Flasche zu ziehen und gleichzeitig so eine Frische, so eine Klarheit und so eine Struktur ranzubringen. Mir taugt das brutal.
Das kommt jetzt, wenn man weniger im Glas hat, das bisschen Temperatur, dann kommt so eine super schöne, florale, sehr zarte, feine Frucht auch. Und es erinnert mich so ein bisschen an die Weine von, wie heißt der Typ, der Vini Viti Vinci da macht?
Vautier.
Nicolas Vautier, ja. Das ist so ein bisschen, erinnert es mich an diese...
An die guten Weine von ihm.
An die Aligoter, an die Weißen.
Das ist auch so ein Thema. Also da gibt es natürlich, das war früher auch ein Hype. Oder? Das war, also jeder wollte Vautier saufen. Das waren auch echt gute Weine, fand ich. Also wirklich, das trifft es eigentlich gut, der Vergleich. Es war noch ein bisschen saurer.
Genau.
Es war unreifer.
Und es war halt immer so von der Viskosität war es ein bisschen dichter. Also es hat mehr Viskosität gehabt. Und teilweise war das ja auch so ölig. Da hatte mal der Wehlich auch, das ist irgendwie so ein Eiweißfehler, irgendwie, keine Ahnung, was das genau ist, aber da ist irgendeine Absonderung und dann wird es so ölig werden die Weine.
Ja.
Und das war bei Vautier dann auch eben eine Zeit lang.
Ja, ich würde sagen, wir sprechen mal kurz über die Abruzzen als Generelles. Ich habe in dem Text jetzt zu De Fermo geschrieben, dass es für mich die mit Abstand unterschätzteste Region ist, gerade in Italien und wahrscheinlich auch in Europa. Woran scheitert es, dass das nicht so stattfindet? Jetzt mal abgesehen von Valentini und Pepe, die ja stattfinden, aber jetzt auch nicht irgendwie so inflationär, oder?
Ja, genau. Es ist halt eben, ich finde, Abruzzen wird halt auch immer auf die beiden reduziert, ne? Auf Valentini und Pepe.
Das ist ein Fehler, aber es stimmt halt. Also die machen auch große Weine, keine Frage.
Ja, wobei es natürlich auch da ist natürlich die preisliche Geschichte auch gerade bei beiden Weingütern schon stattlich, was das kostet. Also da finde ich, muss ein Wein auch dann funktionieren oder muss auch...
Pepe geht ja noch, aber Valentini kriegst du ja in Deutschland auf dem Markt nicht unter 70 Euro. Also Trebbiano. Trebbiano ist fucking Uniblanc. Das ist eine räudige Rebsorte theoretisch. Klar, ich feiere den Wein brutal. Für mich ist es immer noch einer der...
Cerasulo, ne? Also das ist
trotzdem... Das ist ein anderes Thema. Da werde ich später noch drauf kommen, weil Cerasulo ist eine ganz andere Nummer. Das ist Grand Cru auf Italienisch. Also wenn es gut gemacht ist.
Ja, schon, aber trotzdem ist es, ohne jetzt irgendwelchen Leuten auf den Schlips treten zu wollen, ist es ein besserer Roséwein.
Es ist ein fucking Roséwein.
Genau, und da muss man, finde ich, schon immer meinen, wir zahlen auch für Erik Pfifferling und so, langen wir auch alle in die Tasche und kaufen 24 Flaschen Zeug, was wir überhaupt nicht brauchen, damit wir da sechs gemischte Flaschen bekommen. Es gibt schon so ein paar Roséweine auf der Welt oder gerade in Europa, die interessant sind. Chateau Simon auch ganz geil zum Beispiel.
Bandol, Chateau Simon oder Tempier,
genau.
Auch neulich wieder verkostet. Oder auch Parisi, also von Renault, von Rayas, der kleine Rosé. Das ist Endgegner, Alter.
Ja, wie gesagt, auch Pfifferling. Das sind dann eher so die, sag ich mal, die strukturierteren Rosés, was ich halt wahnsinnig gern mache. Und dann hören wir auch wieder auf, weil wir entfernen uns gerade so ein bisschen aus den Abruzzen.
Nö, das ist nicht schlimm. Also das geht ja auch darum, dass die Leute ein bisschen Mehrwert haben. Tempier, also wir verkaufen ja auch am Ende des Tages Qualitätswein oder wir stehen für Qualitätswein. Und dann kannst du auch ruhig über die Kollegen sprechen, die auch einfach geile Weine machen. Das ist nicht schlimm, finde ich. Also auch in dem Podcast, wo es über De Fermo gehen soll, letztlich. Aber ist wurscht.
Ja, nee, eben. Und das ist halt, wie gesagt, kommen wir gleich dann zum Rosé. Wollen wir noch über die Abruzzen reden? Ja, ist auf jeden Fall total, fliegt unterm Radar. Und ich glaube, selbst in Italien, außer man ist dort in der Region, ich war leider noch nie dort, sieht man jetzt nicht so viel Abruzzen auf der Karte. Ne, also immer wieder mal gibt es so zwei, drei kleine zwei, drei kleine Sternchen, sage ich jetzt mal, zwei, drei kleine versteckte, so Hidden Champions, so eben wie De Fermo auch. Ja. Aber ansonsten fliegt es extrem unterm Radar, weil es wahrscheinlich einfach auch nicht sexy genug ist im Moment. Ne? Also es gibt einfach zu viele andere Regionen, die man dann eher auf die Karten schreibt, als eben die Abruzzen.
Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Also ich bleibe dabei, für mich sind die Abruzzen die mit Abstand unterschätzteste Region in Europa, gerade was so naturbelassene Weine betrifft, wie eben De Fermo, Pepe und Co. Du hast in allen Weinen von denen immer eine gewisse Klarheit, eine Schlankheit. Und was ich krass finde, wenn du es blind probierst, diese nasse Pappe. Das hat mit Kork nichts zu tun. Man sagt ja bei Kork immer, es riecht ein bisschen nach nasse Pappe. Aber ich finde, Abruzzen, gerade die Weißen, die haben immer so, ob es De Fermo ist, ob es Valentini ist, ob es Pepe ist, du riechst immer so dieses eine Aroma, was vielleicht mit nasse Pappe auch völlig falsch bezeichnet ist. Aber es, ich finde, das ist einer der Struktur, der Stile, ja, die so du fast am leichtesten nageln kannst, wie man so schön sagt. Und deswegen hat es.
Ich finde, das hat zum Beispiel Manzoni Bianco auch ganz oft.
Ja, ist brutal, das stimmt.
Gell? Das ist also, deswegen wäre ich dann nie bei den Abruzzen blind. Ganz schwierig. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst, ja. Aber ja, gut, das stimmt natürlich auch. Ja,
ja, aber.
Du hast keine Ahnung. Machen wir Rosé. José, 2020er, Le Cince, Cerasuolo di Abruzzo. Wir haben es gerade schon angesprochen. Das ist.
Ist ja braun.
Das ist braun.
Orange.
Nein, es hat eine wunderschöne Rose, so leicht zartrosa Farbe. Das zeigt halt wieder, dass Rosé eigentlich nur ein Übergang ist oder ein fließender Übergang ist zum Rotwein in dem Fall. Das wird halt sehr seriös behandelt.
Blut im Urin.
Das weiß ich jetzt wieder nicht. Ich feiere das brutal, also ohne das jetzt probiert zu haben. Also ich kenne den Wein natürlich schon, aber generell, wenn du über Rosé sprichst und wenn du über Spitzenrosé sprichst, dann sprichst du entweder über Bandol, du sprichst über, Teile der Provence natürlich, natürlich über Vina Tondonia, also Rosado. Und für mich einfach...
Ja, überhaupt nicht zum Beispiel?
Ich feiere es schon ab und zu mal, aber es ist, ich glaube, einmal im Halbjahr und dann habe ich schon wieder keinen Bock drauf. Und dann natürlich an vorderster Front für mich persönlich ist einfach Cerasuolo aus den Abruzzen. Cerasuolo di Abruzzo. Das sind Weine, wenn du die mal reif probierst, ich finde, das steht einfach für so dermaßen für sich alleine, weil das ist halt einfach kein Rosé. Das nimmt der Sache viel zu viel Qualität weg, wenn man einfach nur sagt, wir haben hier ein Rosé im Glas, auch wenn es letztlich stimmt. Aber es ist halt so ein eigenständiges Produkt, so ein eigenständiger Wein, dass mir das unfassbar Spaß macht. Also wenn es gut gemacht ist, versteht sich.
Ja, ich finde halt, es ist ja generell so, dass so diese Bewegung im Roséwein es geht nicht mehr zu den leicht feinfruchtigen Wässerchen, sondern es geht eher wirklich die strukturelleren, seriöseren Essensbegleiter, sage ich jetzt mal, die ich aber auch wahnsinnig gern so eben trinke. Ne? Also gibt es ja ein paar Vertreter, die diese Art strukturierter Rosé machen. Und das finde ich sind halt mega geile, also wieder bei Food Pairing, Speisen wieder zu mediterranem Essen, zu provenzalischem Gemüse, bla bla bla. Und genießt nicht die Aufmerksamkeit, die es genießen sollte, weil es dann aber halt auch einfach wieder ein anderes Preissegment ist bei den meisten.
Der Wein kostet 22 Euro Endverbraucher, das ist schon...
Kostet schon Geld.
Das kannst du halt eigentlich nicht verlangen, wenn jetzt nicht gerade Miraval und so draufsteht und du das nicht an irgendwelche degenerierte Spacken verkaufst, die halt einfach zu dumm sind, dass sie nicht wissen, dass das einfach Schrott ist, sondern das ist halt ein Qualitätsprodukt am Ende des Tages von einem Winzer, der unfassbar viel Zeit und Arbeit in das Produkt reinsteckt und dann kommt halt auch was raus, was extrem komplex ist. Also ich habe es jetzt gerade mal probiert. Du hast viel mehr Struktur wieder. Ich droppe heute viel zu oft das Wort Struktur, aber es trifft halt auf die Weine von De Fermo so dermaßen zu. Viel mehr Struktur, Säure, und das ist ein Unwort, aber wenn sie super integriert ist, und das ist sie hier, finde ich, dann gibt es halt diesen eher so ein bisschen runden Rosé, weil das ist schon ein bisschen fetterer Stil, finde ich, gibt es halt diesen Kontrast und das ist so großartig. Also Das ist halt Food Pairing Wein par excellence. Aber du kannst auch wunderbar so saufen, finde ich.
Wunderbar, kann man das trinken.
Super. Was erwartet die Leute, wenn sie es probieren?
Nee, Aromen von fein changierten Rotnuancen.
Hör auf, das ist mir ein bisschen, das ist mir ein bisschen zu bunt jetzt. Also was der Daniel sagen möchte, der Wein schmeckt okay. Nee, das ist, also ernsthaft, ich finde das einfach so dermaßen unterschätzt. Ich trinke es auch furchtbar gerne reif, wenn man mal rankommt und du kannst halt die Sachen von Valentini, wenn es die Cerasuolos reif eigentlich halt nicht bezahlen wieder. Und dann sind wir wieder beim Thema, da ist 22 Euro, das macht Bock, das ist günstig und trotzdem halt eigentlich für mich mindestens die gleiche, wenn nicht sogar noch eine schönere Qualität, aber das ist eine persönliche Präferenz.
Als wer jetzt?
Miraval, nein Quatsch, Valentini tatsächlich. Also da lehne ich mich mal weit aus dem Fenster raus, weil für mich ist De Fermo tatsächlich das Haus, was halt mit das beste Preis-Leistungs-Verhältnis liefert, wenn wir über unser persönliches Sortiment sprechen. Und ich sage das ja nicht bei jedem Podcast, sondern bei De Fermo meine ich es wirklich, weil die Weine für mich jedes Mal aufs Neue abliefern. Also das taugt mir schon hart. Aber jetzt darfst du den Wein wirklich, glaube ich, nochmal beschreiben, weil dann kommen wir auch zum Ende, dass die Leute wieder abschalten dürfen.
Also es hat halt schon eine unfassbar viel Mineralik in der Nase. Es ist jetzt nichts. Keine Frucht, die dich total anspringt, sondern es kommt dann natürlich so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen Walderdbeer. Man hat dann schon Süße auch in der Nase, aber das Ganze ist eben getragen von eher einer mineralischen Geschichte. Und am Gaumen hast du wirklich eine tolle Säure, die das Ganze trägt und trotzdem ist es aber sehr fein, sehr zart. Es hat eigentlich nicht viel Ecke, nicht viel Kante, finde ich.
Und das Ganze ist aber trotzdem Widerspruch, Einspruch. Das hat schon Kante. Das hat schon ein bisschen Druck und Dreck und Struktur. Ja,
Druck hat es, aber ich finde es dreckig, finde ich es nicht. Also
dreckig ist der falsche Begriff. Es ist ja jetzt nicht Naturwein in diesem Sinne, sondern aber halt einfach so, ja, so eine Säure- und Gerbstoffstruktur, die ist schon da, oder?
Ja, ja, absolut. Ja.
Aber es ist fein, das stimmt. Es ist ein feiner, eleganter Rosé. Ja, Cerasuolo. Ich nenne es echt nicht Rosé, mich stört das. Aber ist auch wurscht. Ich glaube, dass du gehst jetzt arbeiten. Würde ich sagen. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Danke. Jetzt muss ich wieder arbeiten. Jetzt muss der Daniel, weil ich habe ihn jetzt von der Schicht rausgescheucht. Ich bin jetzt in München und werde jetzt sein Gast sein. Und da gehe ich eine Wette ein. Ich bin heute tagesvollster und mache seine Toilette schmutzig. In diesem Sinne, schleicht's euch. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Danke, Daniel, dass du mitgemacht hast.
Danke, dass du mich hier mitnimmst ins Grüne.